NDR Info. Das Forum.
Wenn von Stiftungen die Rede ist, geht es meist um die Großen. Die Volkswagen-Stiftung etwa, die Forschung fördert, oder die Bertelsmann-Stiftung, die regelmäßig Studien zu aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen in Auftrag gibt. Doch insgesamt gibt es mehr als 20.000 Stiftungen in Deutschland, mehrheitlich ins Leben gerufen von Unternehmen oder vermögenden Privatpersonen. Das gestiftete Vermögen kann ein Stifter nicht zurückverlangen, er will, dass es gesellschaftlich wirkt. Aber soll das Geld einer Stiftung nicht doch, wenn schon nicht dem Profit, so doch zumindest dem Ansehen des Stifters dienen? Bei unternehmensnahen Stiftungen lohnt sich da oft ein genauerer Blick, wie Norbert Zeeb und Klaas Christoffersen an sehr unterschiedlichen Beispielen festgestellt haben.
Mittagszeit in einer alten Betreuungseinrichtung im Hamburger Stadtteil Steilzoop. Ein paar Bewohner sind zum Essen in den geräumigen Saal im Erdgeschoss heruntergekommen und finden es offensichtlich spannend, dass das Radio zu Besuch ist. 150 Menschen leben hier im Gagfa-Hesse-Haus in eigenen Wohnungen. Das Gebäude gehört dem Wohnungsunternehmen Vonovia. In diesem ist die ursprünglich bundeseigene Gagfa, die gemeinnützige Aktiengesellschaft für Angestelltenheimstätten, mittlerweile aufgegangen. 2016, zum 40-jährigen Bestehen des Hauses, gab es ein großes Fest. Gesponsert von der Stiftung der Vermieterin, der Vonovia-Stiftung, und ausgerichtet von der Mieterin des Hauses, ebenfalls einer Stiftung, der kleinen, in der Altenpflege tätigen Hartwig-Hesse-Stiftung. Mike Greb ist Geschäftsführer der sozialen Organisation.
Für die Bewohner ist es natürlich charmant und wichtig, wenn so eine Festivitäten auch gar nichts kosten, auch keinen Selbstkostenbeitrag von 5 €, weil wir natürlich hier viele Bewohner haben, die geringe Renten haben, wenig Einkommen und wirklich auf solche Unterstützung angewiesen sind.
500 €, die Hälfte der Gesamtkosten für das Jubiläumsfest, schoss die Vonovia-Stiftung damals zu. Die Unterstützung bildet natürlich nur einen verschwindend geringen Teil dessen, was die Vonovia-Stiftung ausgibt. Letztes Jahr waren es insgesamt 180.000 €, bei einem Grundkapital von 5 Millionen €.
Wir helfen,
steht in großen Lettern auf der Website der Institution. Darunter heißt es:
Das ist die Motivation der Vonovia-Stiftung, die für alle Mieterinnen und Mieter von Vonovia sowie Organisationen in deren Umfeld da ist. Die Stiftung möchte sie im Fall einer Notlage unterstützen, das nachbarschaftliche Zusammenleben in den Siedlungen stärken, Kinder und Jugendliche bei der Ausbildung fördern und Hilfe zur Selbsthilfe bieten.
Stiften ist in und wird auch von der Politik gefördert. Nach mehreren Stiftungsrechtsreformen in den vergangenen 2 Jahrzehnten bekommen Menschen, die ihr Geld in Stiftungen investieren, zum Beispiel Einkommensteuererleichterungen. Das dürfte auch ein Grund für den Stiftungsboom sein. Nach aktuellen Angaben des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen wurden 3/4 der mehr als 20.000 Stiftungen hierzulande erst nach 1990 gegründet. 95% von ihnen seien als gemeinnützig anerkannt und gäben ihr Geld in erster Linie für Bildung, Kunst und Kultur sowie Kinder- und Jugendhilfe aus.
Es gibt gewerkschaftsnahe, parteinahe, unternehmensnahe Stiftungen, die ganz unterschiedlich strukturiert sein können. Die können als GmbH, als Verein, als Stiftung bürgerlichen Rechts organisiert sein.
Erläutert die Politikwissenschaftlerin Anja Hirsch.
Hinter ihnen können Unternehmensgelder stehen oder öffentliche Gelder oder Mischfinanzierungen. Insofern all diese Kriterien sollte man beachten und eben auch, ob sie bestimmte Transparenzstandards einhalten.
Stiftungen müssen ihre Finanzen nicht offenlegen. Selbst der Stiftungsbundesverband weiß nur von einem 1/4 seiner Mitglieder, wie viel Geld sie jährlich für gemeinnützige Zwecke ausgeben. 4,3 Milliarden Euro. Zum Stiftungskapital haben immerhin mehr als die Hälfte der Organisationen Angaben gemacht. Diese Summe beläuft sich auf knapp 68 Milliarden Euro. Darunter sind vergleichsweise wenige große Stiftungen mit mehr als 10 Millionen Euro Vermögen und viele kleine Privatinitiativen.
Was Stiftungen machen können und sollen, das sind im Grunde Ideenentwickler,
sagt die Stiftungsrechtsexpertin Birgit Weitemeier.
Wenn Sie sich mal den reinen Geldbetrag anschauen, ist das sowieso rein finanziell immer nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Was Sie aber machen können, ist, ohne diese staatlichen Beschränkungen und die politischen Fesseln, Ideen zu entwickeln. Im Bereich Bildung, im Bereich Immigranten, im ja, in allen Bereichen, die es gibt.
Doch sind gemeinnützige Stiftungen wirklich nur Motoren einer lebendigen, vielfältigen Zivilgesellschaft? Insbesondere wenn private Unternehmen oder oftmals vermögende Unternehmer Stiftungen gründen, kann es durchaus auch um Einzelinteressen gehen. Oder die Wohltaten einer Stiftung können in Widerspruch zur Geschäftspolitik des dahinterstehenden Unternehmens geraten. Beim großen Wohnkonzern Vonovia, dem bundesweit 370.000 Wohnungen gehören, sehen das viele Mieter so. Zurück im Hamburger Stadtteil Steilshoop, nur 200-300 Meter entfernt von der alten Betreuungseinrichtung Gagfa Hessehaus, das von der Vonovia Stiftung unterstützt wurde. Rundgang mit Vertretern einer Mieterinitiative, die unter anderem auch vom Mieterverein zu Hamburg beraten wird. Die Betroffenen wohnen in Häusern der Vonovia, die gerade modernisiert werden. Mieter Gerhard Kraus zeigt auf überquellende Müllcontainer. Sie wurden schon vor Monaten einfach nach draußen auf den Bürgersteig gestellt, nachdem die alten Müllschluckanlagen in den Häusern geschlossen worden waren.
Aufgrund dessen sind jetzt Krähen und Raben, die setzen sich oben drauf, die pflücken alles auseinander. Und was runterfällt, das holen sich dann die Ratten, die hier spazieren laufen. Ne?
Die Zustände rund um die Baustelle sind nicht einmal das größte Problem. Vor allem sollen die Bewohner zum Teil wahrscheinlich bis zu 40% mehr Miete zahlen, wenn einmal die Fassaden ihrer Häuser gedämmt und neue Fenster eingesetzt sein werden. Grundsätzlich darf die Vonovia die Kosten auf die Mieter umlegen, aber können die sich das leisten?
Nein, in keinster Weise.
Was ist denn die Perspektive für Sie?
Endeffekt wäre auszuziehen, aber das sehe ich nicht ein. Denn ich lebe sehr gerne hier in Steilshoop. Ich habe mich eben vor 18 Jahren für Steilshoop entschieden, weil es ein wunderschöner Stadtteil ist.
Sagt Mieterin Johanna Reit. Die Vonovia als DAX-Konzern muss Rendite erwirtschaften. Auf Kosten der Mieter? Wir wenden uns nach dem Interview mit den Mietern per Mail an Vonovia und stellen Nachfragen zu dem Fall. Eine Sprecherin schreibt uns:
Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung im Stadtteil bewusst. Mieter, die aus sozialen Gründen die Miete voraussichtlich nicht zahlen können, haben die Möglichkeit, einen Härtefall geltend zu machen. Dann werden wir gemeinsam mit dem Mieter eine individuelle Lösung suchen. Um die Mieterhöhung etwas abzufedern, bieten wir den Mietern zum Beispiel eine Anpassung auf die zulässige Mieterhöhung in Raten an.
Der Steilshooper Initiative reicht das nicht. Vonovia-Mieter Gerhard Kraus erinnert an die Anfänge des Stadtviertels, in dem er wohnt.
Steilshoop ist mal gebaut worden für sogenannte sozial schwache Menschen. So ist das mal gedacht worden hier ganz Steilshoop. Deswegen ist das so groß geworden. Man hat damals mal gesagt, die Miete in Steilshoop wird nicht erhöht, sondern es wird so gemacht, dass jeder sich diese Mieten hier leisten kann.
Verhält sich Vonovia als Unternehmen also unsozial, während die Stiftung als eine Art soziales Feigenblatt fungiert? Die Vonovia-Sprecherin weist das zurück und betont:
So emotional und persönlich das Gut Wohnen ist, so groß ist auch die gesellschaftliche Verantwortung für die Menschen, die bei Vonovia ihr Zuhause gefunden haben.
Und die Stiftung nehme diese Verantwortung wahr.
Wir haben zum Beispiel die Kosten für Zugfahrten für Eltern übernommen, die bei uns Mieter sind, deren Säugling in einer weit entfernten Lungenspezialklinik behandelt werden musste.
Paul-Hendrik Mann vom Mieterverein zu Hamburg ist mit der Stiftung bisher allerdings noch nicht in Berührung gekommen.
Naja, dass Mietern in Not geholfen wird durch diese Stiftung, das ist in der Tat aus unserer Beratungspraxis nicht bekannt. Also es gibt genug Fälle, wo wir an die Vonovia uns gewendet haben und gesagt haben, hier gibt es Einzelfälle, wo Hilfe oder Unterstützung benötigt wird. Da wurde jedenfalls seitens der Vonovia bisher nicht auf diese Stiftung verwiesen und gesagt, dass es dort Möglichkeiten gibt.
Wobei die Förderung, die Vonovia-Stiftung immerhin leistet, trotzdem sinnvoll für Einzelpersonen und deren Umfeld sein kann. Deswegen gewährt die öffentliche Hand gemeinnützigen Stiftungen auch einen großen Vorteil. Sie müssen keine Steuern zahlen, ebenso wie Vereine. Nur öffentliche Rechenschaft über ihre Tätigkeiten müssen Stiftungen in Deutschland generell nicht ablegen. Auf diese Schwierigkeit ist die Politikwissenschaftlerin Anja Hirsch während ihrer Forschungen immer wieder gestoßen. Sie hat an einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin zu unternehmensnahen Stiftungen mitgearbeitet.
Also das Grundproblem, wenn man es mit dem Stiftungssektor zu tun hat, ist eben die Intransparenz. Stiftungen sind nicht gesetzlich zur Transparenz verpflichtet. Das heißt, sie müssen ihre Vermögenszusammensetzung, ihre Mittelherkunft und Verwendung, ihre Satzung mit Stiftungsorganen und so weiter nicht veröffentlichen. Und in Deutschland gibt es auch kein bundesweites einheitliches Stiftungsregister, wo also die gemeinnützigen Stiftungen alle aufgelistet sind.
Eher zugeknöpft geben sich zum Beispiel zwei Stiftungen, die der 2014 verstorbene Gründer der Deutschen Vermögensberatung DVAG, Reinfried Pohl, in seinem Wohnort Marburg aufgebaut hat. Ein Interview mit Stiftungsvertretern kam bei unserem Besuch in der hessischen Stadt aus terminlichen Gründen nicht zustande. Die Geschäftsführerin beider Institutionen beantwortet unsere Fragen zu Vermögen und Ausgaben schriftlich so:
Die Anneliese-Pohl-Stiftung und die Dr. Reinfried-Pohl-Stiftung sind aus steuerlicher Hinsicht als kleine Stiftungen einzuordnen. Die Ausgaben für die einzelnen Projekte sind nicht pauschal zu beziffern, da sie individuell auf die Projekte zugeschnitten sind.
Die Reinfried-Pohl-Stiftung fördert vor allem die Fachbereiche Medizin und Jura an der Universität Marburg. Die nach Pohls Frau benannte Anneliese-Pohl-Stiftung konzentriert sich in erster Linie auf die Krebsforschung und den Umgang mit der Krankheit.
Als Anlaufstelle für Ratsuchende wurde 2010 die Anneliese-Pohl-Psychosoziale Krebsberatungsstelle geschaffen. Sie ist kostenfrei. Weiterhin wurde durch die Stiftung das Zweitmeinungsbüro im Anneliese-Pohl-Krebszentrum ins Leben gerufen. Bei der Diagnose Krebs kann sich der Betroffene eine Zweitmeinung an der Uniklinik Marburg einholen.
Neben dem gemeinnützigen Engagement hatte Reinfried Pohl aber auch mit seinem Finanzunternehmen, der DVAG, großen Einfluss im 70.000 Einwohner zählenden Marburg. Damit ist er ein gutes Beispiel dafür, wie vermögende Einzelpersonen eine kleine Stadtgesellschaft verändern können. Schon bei der Ankunft am Marburger Bahnhof ist Pohls DVAG, die mittlerweile von seinen beiden Söhnen geführt wird, unübersehbar präsent. Ganz in der Nähe leuchtet auf einem Dach ein großer LED-Schriftzug mit dem Logo des Unternehmens auf. Klaus Schreiner, Vorstandsvorsitzender der IG Mars, einer Bürgerinitiative für die Marburger Stadtentwicklung, beschreibt das Bürogebäude.
Es ist im Grunde ein kreisrunder Bau mit sehr viel Glas. Es soll also Transparenz suggerieren. Der Bau wirkt optisch viel höher als alle anderen Bauten.
Und Schreiner sieht den vor 7 Jahren fertiggestellten Komplex mit dem Sitz der DVAG Holding, der beiden Pohl-Stiftungen und mit einem Kongresszentrum des Unternehmens bis heute kritisch. Dabei freute sich damals die Mehrheit im Stadtparlament gemeinsam mit dem Oberbürgermeister, der nicht mehr im Amt ist, über Pohls Engagement in der Stadt und über die Millionen an neuen Gewerbesteuereinnahmen durch die Ansiedelung der DVAG Holding in Marburg. Zudem spendete Reinfried Pohl der Kommune sogar noch 4 Millionen Euro. Und während der Bauarbeiten finanzierte die DVAG eine Zufahrtsstraße zu den neuen Gebäuden. Mit mehrheitlicher Billigung des Stadtparlamentes, aber gegen die Stimmen der Linken-Fraktion. Jan Schalauske, Marburger Stadtverordneter der Linken und mittlerweile auch hessischer Landtagsabgeordneter.
Das ist ein kleines Beispiel dafür, wie eben der sanfte Druck des großen Geldes, der DVAG und dieses Milliardärs Reinfried Pohl in der Stadt wirkt. Es geht gar nicht darum, dass da Schwarzgeldkoffer vorhanden sind oder dass wir von Korruption sprechen können, sondern es geht darum, dass jemand, der sehr viel Geld hat, seine Interessen auch über die formalen Gremien und die formal demokratischen Strukturen sehr viel leichter durchsetzen kann.
Für den Neubau des DVAG-Zentrums musste ein eigener kleiner Stadtteil abgerissen werden, unter anderem ein eigentlich denkmalgeschütztes Wohnhaus. Für den Marburger Stadtentwicklungsaktivisten Klaus Schreiner bleibt ein bitterer Nachgeschmack.
Der damalige Bürgermeister, der die Bauverwaltung als Dezernent hatte, der hat sich da voll eingeklinkt, hat gesagt, ja, das ist alles in Ordnung, es wird wunderbar. Und hat hinterher noch gesagt, ein städtebaulicher, architektonischer Gewinn für Marburg. Also das ist eigentlich nicht tragbar. Nun, mittlerweile gibt es ihn nicht mehr, diesen Bürgermeister. Aber trotzdem, es steht.
Können sich, überspitzt gesagt, vermögende Menschen ihre Stadt kaufen? Oder beweisen sie, wie Pohl und seine Nachfolger unter anderem mit ihren Stiftungen, einfach nur Bürger sind? Es geht wohl beides zugleich. In jedem Fall lohnt es sich, wenn von gemeinnützigem Engagement gerade finanzstarker Stiftungen die Rede ist, etwas genauer hinzuschauen. Nicht zuletzt, weil Stiftungen zunehmend öffentliche Aufgaben mitfinanzieren. Beispiel Lübeck. Hier gibt die Possehl-Stiftung über 5 Jahre insgesamt 15 Millionen Euro für die Sanierung städtischer Schulen aus. An der Grundschule Falkenfeld etwa fehlten bisher vor allem Räume für den Unterricht. Nun wird hier angebaut.
Hier sehen Sie schon den Erweiterungsbau, den zweigeschossigen, den wir hier haben.
Dennis Bunk, Leiter des Gebäudemanagements der Hansestadt Lübeck, zeigt uns die Baustelle.
Possehl hat uns da sehr freie Hand natürlich gelassen. Die mischen sich da auch inhaltlich überhaupt nicht ein, als es um die Auswahl der Projekte geht.
Betont der Stadtangestellte. Neben ihm steht Harald Quirder, der seit 10 Jahren für die SPD in der Lübecker Bürgerschaft und im Bauausschuss des Stadtparlaments sitzt.
Klar, da muss man dankbar sein, dass man solche Stiftungen dann hat, die sich auch, so wie die Possehl-Stiftung, also wirklich, das ist auch satzungsgemäß und das war der Sinn, den der Stifter mal gehabt hat, die sich nur eben halt um Projekte hier in Lübeck kümmern und das Geld nicht noch irgendwo anders hingeben.
Quirders Dankbarkeit hat einen handfesten Grund.
Ja, finanzielle Situation ist wie gehabt. Wir sind eine arme Stadt mit hohen Schulden, hoch verschuldet. Aber es ist uns in den letzten 2, 3 Jahren gelungen, ausgeglichene Haushalte hinzubekommen, beziehungsweise sogar mit einem kleinen Plus abzuschließen durch niedrige Zinsen, muss man auch sagen, und bessere Einnahmen, was Gewerbesteuer wieder mittlerweile anbelangt. Ja.
Bei der Possehl-Stiftung sieht man das Schulsanierungsprogramm durchaus mit gemischten Gefühlen. Der Vorstandsvorsitzende Max Schön benutzt hierfür das Bild des Cappuccino-Prinzips. Eigentlich sollte der Staat den Grundstoff des Gemeinwesens bereitstellen, also quasi den Kaffee. Und Stiftungen sollten nur für den schönen Milchschaum obendrauf sorgen.
Ja, also wir sind jetzt, glaube ich, bei der Latte Macchiato. Wir wachsen runter. Unten bleibt aber nach wie vor ein starker Espresso. Also wenn man sich anguckt, wie groß das Volumen ist, was die Stadt im Bereich Sozialem anguckt, sag ich Bildung anguckt, muss man sagen, das ist nach wie vor dann die Milch im Kaffee. Egal jetzt, ob mit Schaum oder ohne Schaum. Aber es gibt einige Bereiche in der Gesellschaft, wo man sagen muss, Da sind wir schon mitten im Café oder sogar bei allem. Beispielsweise Schulhöfe, Spielplätze. Das sind manchmal Dinge, da sind wir ganz überrascht. Das macht die Stadt manchmal ganz alleine und manchmal sind wir ganz alleine.
Die Stiftung, vor fast 100 Jahren vom Lübecker Industriellen Emil Possehl gegründet, zeigt sich offen und transparent. Sie veröffentlicht ihre Satzung und Organe im Internet und nennt Zahlen. Um die 20 Millionen Euro gibt sie jährlich für soziale, kulturelle und Bildungsprojekte in Lübeck aus. Dabei handelt es sich um einen Teil der Erträge des Unternehmens Possehl, das zu 100% der Stiftung gehört. Was diese nicht für ihre Arbeit braucht, steckt sie wieder in den Konzern.
Und das führt dazu, dass heute das Unternehmen nahezu komplett mit eigenem Geld finanziert ist, was uns sehr unangreifbar macht in den Märkten und gleichzeitig eine hohe Stabilität gibt, wenn es mal Wirtschaftskrisen gibt, die ja jetzt immer häufiger kommen.
Die Existenzsicherung eines Unternehmens in Privatbesitz ist also ein angenehmer Nebeneffekt für die gemeinnützige Eignerin, die Possehl-Stiftung, die gleichwohl vergleichsweise viele Einblicke in ihre Arbeit gewährt. Das müsste sie allerdings gar nicht. Und genau das sei das Problem, findet Birgit Weitemeier. Sie ist Professorin für Stiftungsrecht an einer auch stiftungsgetragenen privaten Hochschule, der Hamburger Bucerius Law School, gegründet von der Zeit-Stiftung. Die Juristin findet, alle Stiftungen sollten gesetzlich dazu verpflichtet werden, Angaben zur Herkunft ihrer Mittel, zu Ausgaben und Tätigkeiten und zu ihrer Organisationsstruktur zu machen.
Wenn wir erst mal erfahren wollen, ob Stiftungen vielleicht möglicherweise in Grenzbereichen unterwegs sind oder es da vielleicht mal ein Geschmäckle gibt. Das ist keine Rechtskategorie. Trotzdem darf man natürlich und muss eigentlich meiner Ansicht nach in einer offenen Zivilgesellschaft darüber diskutieren dürfen. Möglicherweise Grenzen dann verändern. Wir können aber nicht darüber diskutieren, wenn die Guten transparent sind, aber die, die vielleicht dann ein Problem haben, nicht transparent sind. Das heißt, es fehlt nach meiner Ansicht ein Stück weit verpflichtende Transparenz.
Denn nur mit Transparenz, so Weitemeier, ließen sich Überschneidungen zwischen Gemein- und Eigennutz von Stiftern und Unternehmen erkennen.
In der Reiders-Forum hörten Sie die edlen Spender. Wie viel Eigennutz steckt in gemeinnützigen Stiftungen? Eine Sendung von Norbert Zeeb und Klaas Christoffersen. Redaktion Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.